Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Technik diskutiert. Heute wieder mit
Thorsten
und Thilo. 15. Folge. Was gibt's Neues? Irgendwelche neuen Projekte wieder bei dir?
Oh, es geht los, ne? Die Heizungsmonteure sind da, schrauben gerade die Wärmepumpe dran. Es geht voran.
Was? Du hast dann kein Gas mehr? Ist ja Wahnsinn.
Ich habe beides sogar.
Ah, Hybrid, auch nicht schlecht. Mit Fördergeldern oder ohne Fördergelder?
Mit Fördergeldern, noch rechtzeitig eingereicht letztes Jahr.
Also ich würde mal sagen, wir unterhalten uns mal heute noch nicht über Wärmepumpe. Und zwar aus folgendem Grund, weil du ja noch keine Erfahrung hast. Wir lassen erstmal die Anlage bei dir installieren. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir in unseren ganzen Sendungen eher so über Solaranlagen, Balkonkraftwerke gesprochen haben, aber nie über Mehrfamilienhäuser, also zum Beispiel Wohneigentümergemeinschaften? Da müssten wir eigentlich auch mal drüber sprechen. Das Ding ist bloß, ich habe jetzt noch nicht ein Mehrfamilienhaus und bin auch noch nicht Wohneigentümer einer Wohneigentümergemeinschaft. Wie sieht es bei dir aus?
Ich habe da auch null Erfahrung. Ich kann nur vom Einfamilienhaus sprechen.
Ein paar Kollegen haben ja schon ein paar Sachen erzählt gehabt. So nach dem Motto, ja, wir konnten uns nicht einigen oder kein Platz auf dem Dach, beziehungsweise wie kann man sowas installieren? Ich würde sagen, wir bräuchten jetzt irgendwie so ein Profirat, oder?
Ja, ich meine, da müssen wir mal Experten zur Rate ziehen, würde ich sagen. Ne?
Ich würde sagen, lass uns jemand mal zuschalten. Und zwar, herzlich willkommen Martin und Michael von der Firma Frequentum.
Ja, hallo zusammen, auch ein herzliches Willkommen.
Hallo auch von mir.
Stellt euch doch mal kurz vor und sagt uns doch einfach mal unseren Zuhörern, was ihr für eine Firma habt oder für ein Planungsbüro. Mit was beschäftigt ihr euch eigentlich?
Ja, gerne. Mein Name ist Martin Amberger. Ich bin von Haus aus Physiker, war lange in der Halbleiterbranche tätig, habe mich 2011 mit dem Thema eines Solardachziegels selbstständig gemacht, habe dann aber 2015 bei den Münchner Stadtwerken mit dem Michael zusammen das Thema Photovoltaik für Einfamilienhäuser ein bisschen ins Leben gerufen, in Anführungsstrichen. Es gab da den Auftrag, dass man sich das etwas genauer anschaut. Und wir haben dieses Thema in München ein bisschen aufs Gleis gebracht für die Münchner Stadtwerke. Und von dort ab sind wir dann relativ organisch zum Thema Elektromobilität gekommen, wo wir seit 2019 eine eigene Firma zusammen haben. Und hier gebe ich jetzt mal den Ball an den Michael ab, der dann über das Thema Frequentum weitererzählen wird.
Ja, kann ich gern machen. Ich bin von Haus aus Raum- und Umweltplaner. Für die, die das nicht kennen, das ist sowas wie ein Stadtplaner, Verkehrsplaner. Und mache das inzwischen auch ziemlich genau 20 Jahre. War auch in einigen Consulting-Unternehmen und habe mich immer so mit Verkehr, Energie, Infrastruktur beschäftigt. Und war davon auch 2x5 Jahre beim Energieversorger, können also sagen, wir kennen die Energiewirtschaft von innen und außen. Also haben wir als Frequentum auch schon sehr viele Energieversorger unterstützt. Und wie Martin sagte, seit 4 Jahren oder jetzt im 4. Jahr läuft die Frequentum GmbH als unser gemeinsames Unternehmen. Dort sind wir gestartet, eben auch mit der Unterstützung von Energieversorgern. Das Ganze hat sich inzwischen aber deutlich aufgeweitet und wir nehmen immer mehr die Immobilienwirtschaft und auch Kommunen und sehr viel inzwischen auch Wohnungseigentümergemeinschaften, Vermieter, also fast schon Endkunden ins Visier mit unseren beiden Hauptthemen Elektromobilität und Photovoltaik.
Also ihr seid ein typisches Planungsbüro oder Consulting und Planungsbüro, ist das richtig?
Ja, das ist in der Tat richtig. Wir sind derzeit primär, würde ich sagen, ein Planungsbüro. Insbesondere, wenn es um die Wohnungswirtschaft geht, steht das Thema Planung ganz im Vordergrund. Aber dieses zweite Standbein, das du gerade erwähnt hast, das Consulting, ist auch ein Thema, was wir immer noch verfolgen. Mit dem sind wir tatsächlich ursprünglich gestartet. Consulting, ein ganz spezifisches Consulting für die Energieversorger, für die Energiewirtschaft. Und da wiederum auch ein ganz kleines Thema im Grunde genommen. Wir sehen es nicht als kleines Thema, aber es ist natürlich in der Gesamtkontext ein kleines Thema. Und zwar das Thema Ladeinfrastruktur für Mehrfamilienhäuser. Aus der Elektromobilität, aus dem großen Bereich der Elektromobilität ja eigentlich ein kleines, aus unserer Sicht aber ein gar nicht so unwichtiges.
Also ihr habt dann sozusagen mehr als Kunden die Wohnungsbaugesellschaften und nicht den kleinen Mehrfamilienhausbesitzer.
Doch, wir haben tatsächlich beides. Bei den Mehrfamilienhäusern sind es in der Regel Eigentümergemeinschaften. Die haben immer so ab jetzt, ab April ihre Versammlungssaison, machen ihre Eigentümerversammlungen und beauftragen uns dann. Das ist so ein bisschen ein zyklisches Geschäft. Und Ergänzend oder weniger zyklisch ist das Business mit den Energieversorgern, den Kommunen und den Immobilienunternehmen. Die sind da nicht so an die Versammlungssaison gekoppelt. Die laufen eher so über das ganze Jahr.
Heute heißt das Thema ja PV-Anlagen auf Mehrfamilienhäusern. Dann setzen wir das doch mal als Planungsbüro um. Wie bekommt man denn jetzt den PV-Strom in die entsprechende Wohnung?
Das beginnt natürlich mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach und bevorzugt auf dem Dach. Hier möchte ich gleich mal ein bisschen dafür werben, dass man vor allem das Dach sieht. Es gibt immer wieder auch den Gedanken, dass man das vielleicht an die Fassade macht. Oder ganz spannend ist ja auch das Thema der Balkonkraftwerke. Ich glaube, ihr habt da ja auch schon einen Podcast darüber gemacht. Warum werbe ich vor allem für das Dach? Weil das Dach einfach eine doch viel größere Fläche ist, meist mit weniger Verschattung zu kämpfen hat und daher der Ertrag einfach auf den Dächern doch deutlich größer ist als an diesen anderen Bereichen Fassade oder Balkon. Also das ist mal der Start, die eigentliche Photovoltaikanlage. Und das ist natürlich für uns der initiale Aufschlag, dass wir als Planer erstmal sagen, wie viel geht denn auf so ein Dach? Geht es überhaupt auf dem Dach? Ja, ist denn die Statik für so ein Gebäude oder ist die Statik dieses Gebäudes überhaupt ausreichend? Also wie viel geht drauf und was kann das dann kosten, das Ganze? Dann ist noch gar nicht die Frage beantwortet, wie kommt jetzt der Strom in die eigentliche Wohnung? Ja, jetzt haben wir überhaupt erstmal Strom erzeugt. Der wird ja typischerweise zentral erzeugt, also typischerweise mit einer Leitung in das Gebäude gebracht. Dann geht es darum, wie wird er verteilt und dann kommt man dann an diesen Zähleranlagen vorbei. Und da gibt es diverse Optionen. Es ist nicht nur Mieterstrom, der ja auch, denke ich, als Buzzword ein bisschen gerade existiert, sondern es ist auch die Option, dass man diesen Strom für den Allgemeinstrom, also für die allgemeine Versorgung nutzen kann. Konkret ist das ja zum Beispiel das Treppenhauslicht oder der Strom für den Aufzug. Also das ist auch eine sehr wohl eine Option, die da geht.
Da habe ich schon mal die erste Frage. Also ich kenne das ja von zu Hause. Da scheint die Sonne und da macht man erstmal die Waschmaschine an, den Geschirrspüler. Bei so Mehrfamilienhaus kommen doch da vielleicht dann irgendwann alle Leute drauf. Und irgendeiner saugt sich dann den günstigen PV-Strom ins Haus und die anderen kaufen dann zu. Oder wird das dann irgendwie in der Summe geregelt? Aber dann ist natürlich auch wieder einer, der gibt sich Mühe und der andere gibt sich keine Mühe. Gibt es dann Streit oder Probleme bei der Abrechnung dieses Themas?
In der Tat könnte man das so denken. Stand heute ist es aber eigentlich noch viel, viel einfacher, weil wir noch nicht in der Smart-Meter-Welt sind. Und solange wir noch nicht wirklich in der Smart-Meter-Welt angekommen sind, muss man leider auf Pauschalwerte der Zählung zielen, das heißt auf Jahreswerte. Tatsächlich kann man das gar nicht derzeit so scharf definieren, wenn man eben noch keinen Smart-Meter hat, wann genau gewaschen wurde, wann genau verbraucht wurde. Ob jetzt also Mittag um 12 Uhr oder nachts um 12 Uhr, ist für den Jahreswert erstmal egal. Und dann bleibt leider nichts anderes übrig, als eben die Jahresrechnung, die Jahresendabrechnung eben auf solchen einen Gesamtwert abzustellen. Und das heißt, jeder, der dort mitmacht in einem solchen Konzept, der würde dann den gleichen Anteil bekommen. Ob er jetzt nur in der Nacht Strom zieht oder tagsüber, das ist einem solchen Ansatz tatsächlich egal. Wie gesagt, in der Smart-Meter-Welt wird das dann anders sein. Dann macht es ja wohl einen Unterschied, ob man tagsüber den Strom verbraucht oder in der Nacht.
Also ihr verbaut jetzt für diesen Fall keine spezielle Hardware, beziehungsweise Smart Meter werden derzeit noch nicht so eingeplant und es wird erstmal generell in die Gesamthauseinspeisung vom Haus eingespeist von der PV-Anlage und alle teilen sich das quasi am Ende, den Ertrag am Ende des Jahres auf, anteilig.
Ja, tatsächlich ist genau das so. Es wird erstmal relativ gleich verteilt, wenn man so möchte, ja. Grundsätzlich ist es aber tatsächlich möglich, dass ein Einzelner sagt, er möchte erst gar nicht mitmachen. Das kann er machen. Aber wenn er mitmacht in dieser Gemeinschaft, dann wird es pauschal verteilt. Ja, dann wird der gleiche Anteil angenommen bei allen Mietern.
Okay, ist ja eine einfache Sache. Also keinen großen Aufwand treiben, sondern einfach am Tag Strom verbrauchen und dann freut sich auch der Nachbar.
So kann man das sagen, ja, genau, in der Tat, ja. Es kommt dann tatsächlich allen zugute, ja, richtig, ja.
Okay, ich hätte schon wieder viel zu kompliziert gedacht bei der Sache, glaube ich.
Es wird komplizierter, wenn es denn, oder auch wieder einfacher, wenn es denn diese Smart Meter gibt, der wo ja jetzt kürzlich erst wieder ein Gesetz verabschiedet wurde, beziehungsweise auf den Weg gebracht wurde, dass diese Smart Meter Rollout jetzt wirklich kommen soll. Dann wird es tatsächlich sehr viel detaillierter.
Ich glaube, ich habe nur schon ein bisschen Angst davor, vor diesem Smart Meter.
Du meinst, Big Brother is watching you, oder was meinst du damit?
Ja, genau. Ich meine, da kannst du ja alles raussehen aus den Daten, wenn du die hast. Ich sehe das ja so schon, wenn ich bei mir in die App gucke und bin ich zu Hause nachmittags um 3, meine Eltern kochen Kaffee, das sehe ich ja an dem Verbrauch. Das lockt auch der Raspberry Pi mit. Also was sehen die dann alles aus meinem Haus? Aber gut, anderes Thema.
Das ist aber tatsächlich ja auch, glaube ich, ein Punkt, warum diese Smart Meter doch recht lange gedauert haben, weil man sich nicht so ganz sicher ist, wie man so etwas dann doch vernünftig, glaubwürdig verhindern kann.
Du hast es vorhin gesagt, dass das Dach immer die beste Variante ist, weil da wenig Verschattung ist und da ich dort die größte Fläche vorrätig habe. Jetzt ist ja durch so ein Mehrfamilienhaus ja die Dachfläche größer als beim normalen Haus. Nehmen wir mal an, ich komme jetzt über diese 10 Kilowatt Peak, wo jetzt gerade die Grenze ist, dass man sich unter Umständen dann als Kleinunternehmer anmelden muss. Gibt es das noch oder braucht man da jetzt keine Angst haben?
Ist durch, ja?
Toi, 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 genau. Das Thema ist wirklich tatsächlich abgefrühstückt. Also es ist vorbei, es wurde aufgehoben. Wir haben dort fast einen grenzenlosen Weg vor uns. Nein, fast nur tatsächlich. Heute gilt eigentlich eher die Grenze 30 Kilowatt Peak. Das ist jetzt weniger rechtliche Grenze, sondern es ist eher eine technische Grenze, weil dann der Aufwand der Montage deutlich größer wird. Wenn man diesen Sprung macht über die 30 kW, dann ist die Zählung, die dann ja immer notwendig ist, deutlich aufwendiger. Dann wird es eine sogenannte Wandlerzählung. Das ist eine aufwendigere Zählung und das ist mit einem extra Preisticket versehen. Hier reden wir locker von einem Faktor 10 gegenüber einer Standardzählung. Und das kann im Einzelfall dann doch die Wirtschaftlichkeit wieder, ich sag mal, reduzieren. Also wird man da überlegen, ob man über diese Grenze geht. Viele Mehrfamilienhäuser haben Größenordnungen 30 kW und aufwärts, aber häufig eben genau in diesem Grenzbereich. Und da muss man dann eben schon überlegen, ob man es wirklich machen möchte oder ob man doch vielleicht etwas kostengünstiger unter den 30 kW bleibt und vielleicht nicht ganz das Potenzial des Daches ausschöpft.
Braucht man erstmal als Eigentümer keine Angst davor haben, sondern die Gewinnausschüttung ist quasi für alle Eigentümer natürlich dann von Nutzen.
In der Tat.
Weil wir auch das Thema Akku vorher schon mal erwähnt hatten in anderen Folgen von uns. Macht es da Sinn, so einen Akku sich dann auch noch in den Keller zu stellen oder eher nicht?
Also in der Tat ist es so, dass ja im Einfamilienhaus, und ihr beide kommt, habe ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, ja aus der Einfamilienhauswelt, dort ist es heute eigentlich keine Frage mehr. Dort wird ein Akku, ein Speicher eigentlich immer vorgesehen. Das ist heute der Standard. In den Mehrfamilienhäusern schaut die Welt ein bisschen anders aus, weil tatsächlich ein Speicher leider Gottes heute doch noch so teuer ist. Und aufgrund der großen Nachfrage nach Speichern werden die auch derzeit leider nicht günstiger. Also es ist natürlich vor allem die Fahrzeuge, die Elektromobilität, die hier die große Nachfrage schafft. Und es bleibt quasi nur so ein paar Krümel für den stationären Speicher übrig. Deswegen eben die hohen Preise. Und durch die hohen Preise ist es für eine PV-Stromanlage auf einem Mehrfamilienhaus eigentlich eher weniger wirtschaftlich, wenn man heute einen Speicher einsetzt. Es ist nicht komplett unwirtschaftlich, aber es macht die Wirtschaftlichkeit etwas schlechter. Es reduziert etwas die Wirtschaftlichkeit. Es wird in einigen Jahren hoffentlich besser sein, aber Stand heute empfehlen wir es eigentlich eher nicht.
Das ist ja genauso wie meine Erfahrung ist, der Akku macht die Rendite nicht kaputt, aber verschlechtert sie halt etwas.
Ja, also beim Einfamilienhaus kommen ja noch andere Aspekte hinzu. Der Speicher, der hat ja auch noch das Thema der Autarkie. Der hat auch potenziell das Thema der Notstromfähigkeit, also falls mal der Strom ausfällt. Und der hat auch dieses Gefühl des eigenen Stroms vom eigenen Dach. Das ist im Mehrfamilienhaus alles ein bisschen schwieriger zu transportieren, weil per se beim Mehrfamilienhaus immer dieser Eigentumsübergang existiert. Also die Gemeinschaft ist ja nicht die gleiche Person wie der einzelne Eigentümer. Das muss man leider immer mit berücksichtigen. Also da gibt es einen Eigentumssprung. Deswegen, also es ist nicht in Anführungszeichen der eigene Strom, sondern es ist mittelbar der eigene Strom. Und auch die Autarkie ist nur graduell möglich, weil da ein doch relativ großes Missverhältnis zwischen Ertrag und Nutzung da ist. Wenn es gut läuft, hat man ungefähr 1 kW pro Wohnung, ja, so roundabout. Das ist im Einfamilienhaus ganz anders. Da hat man locker 10 kW pro Wohneinheit. Also da ist eine ganz andere Möglichkeit der Autarkie gegeben. Und all diese Aspekte fallen beim Mehrfamilienhaus, wie gesagt, weg. Deswegen bleibt eigentlich die Wirtschaftlichkeit des Speichers und die ist eben nicht so toll derzeit.
Das ist denn, wenn man 1 kW pro Wohneinheit hat, das ist ja ein etwas größeres Balkonkraftwerk auf dem Dach sozusagen für jeden Einzelnen.
Ja, dann. Genau so ist das. Genau, so ganz grob 1 kW. Aber auf dem Dach erzeugt es halt auch ungefähr so 1000 Kilowattstunden. Und wenn man das auf den Balkon hängt, dann reden wir halt eher so von 500 Kilowattstunden. Das ist schon ein ganz erhebliches Delta, was eben die Balkonkraftwerke in Anführungsstrichen ein bisschen weniger wirtschaftlich macht.
Vor allem, wenn ich sehe, wenn man einmal einen Handwerker hat, der bringt das aufs Dach, da sind die Kosten ja sicherlich auch geringer und sieht auch schöner aus, als wenn jeder sich ein anderes Modul am Balkon hängt. Dass das auch einfach optisch schöner ist.
Ein gutes Argument auch, gerade was das Thema Optik angeht. Ich meine, es ist erstmal, sagt man vielleicht zweitrangig, aber man muss ja mal bedenken, wenn tatsächlich dieses Thema sich ganz, ganz großen Stil durchsetzt, was wir ja alle hoffen, dann wird es eine ganz schön scheckige Landschaft. Also da ist es eigentlich schon auch angesagt oder es sollte schon sein, dass man eine gewisse Mindestästhetik hier walten lässt. Also insofern ja, ich persönlich halte es schon für ein echtes Argument. Und auf dem Dach, wenn es ein Schrägdach ist, da sieht man ja die Anlage, sogar noch. Wenn man dagegen dann aber das Ganze auf dem Flachdach baut, dann ist es eigentlich so, dass eine Photovoltaikanlage quasi in Anführungsstrichen unsichtbar ist, weil durch die ATK ist das eigentlich meist komplett verdeckt. Man kann es überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen, das Ganze. Also ist es ästhetisch gesehen ein Optimum.
Man muss eigentlich nur die Eigentümer überzeugen, dass man eine Anlage auf Mehrfamilienhaus hat. Dann hat man auch die ganze Diskussion bei Balkonkraftwerken für jeden einzelnen Mieter eigentlich erschlagen damit.
Genau, das wäre tatsächlich so. Das ist auch tatsächlich unser Hinwirken auf die Wohnbauunternehmen, dass sie da eben im großen Stil tätig werden. Und das treffen wir jetzt immer mehr und mehr an, dass tatsächlich sich Unternehmen da auf den Weg machen und genau das spielen, dass sie generell auf ihren Dächern etwas aufbauen. Nicht nur aus Altruismus, sondern weil es eben auch andere Aspekte gibt. Man kann sich dann, wie hat es einer von unseren Kunden genannt, man kann sich diese grünen Punkte sichern. Ja, man ist dann ökologisch korrekt. Das hat mehr und mehr Bedeutung. Und was aber damit auch geschafft wird, dass eben dieser Wildwuchs in den Balkonkraftwerken etwas reduziert wird.
Ich sage jetzt mal, ein Haus ist 40 Meter hoch, dann darf ich auch kein Balkonkraftwerk mehr dort anbauen, ne? Nur mal als Beispiel.
Dann wird es windlastentechnisch sportlich, ja. Geht dann der Wind schon ganz anders, wie in der Tiefe, ja.
Also ich würde auch sagen, dass das die beste Variante ist, wenn wirklich die Dächer genutzt werden und nicht das gestückelt und gefrickelt wird von jedem Einzelnen, auch der Ästhetik wegen.
Ja, die Wohnbauunternehmen, mit denen wir uns treffen in Workshops, verlangen in der Regel eine Strategie und die besteht dann aus einem Planungsleitfaden, der sich auf Dach, Fassade, Balkon ausdehnt und meistens gewinnt schon das Dach, also weil, wie Martin sagte, die Erträge einfach deutlich höher sind als bei den senkrechten Anlagen. Und wenn man es schön machen will, muss man auch von vornherein eine Gestaltungsrichtlinie vorsehen, sonst ist es dann optisch wirklich ein Verhau, wenn jeder einen Balkon baut, worauf er Lust hat. Deswegen, wir sind ja eher Fans der Aufdachanlagen. Dann kommt auch meistens das Stichwort Mieterstrom als erstes. Das ist halt gerade so irgendwie en vogue. Aber durch dieses zitierte Verhältnis von Erzeugung zu Verbrauch, also deutlich mehr Verbrauch durch die vielen Wohnungen als jetzt beim Verhältnis Einfamilienhaus, ist eigentlich nicht viel Strom für die Wohnungen übrig. Man kann den gesamten Strom in einem einzelnen Verbraucher wie der Heizung oder dem Allgemeinstrom oder der E-Auto-Ladetechnik oder ähnlichem auch verbraten. Also das Mieterstrom ist dann nur eine Variante, wie der PV-Strom überhaupt genutzt werden kann und nicht immer die momentan auch die attraktivste ist.
Ja, wenn ich sehe 30 kW auf dem Dach und wenn man dann beim Einfamilienhaus mit 10 kW hat, da sind das ja eigentlich nur ganz kleine Mietwohnungen. Halt, wenn ich so 10 Parteien habe, da bleibt ja wirklich nicht mehr viel über für jeden Einzelnen.
Ja, das ist in der Tat so, dass es einfach deutlich weniger für alle gibt, also für jeden Einzelnen dann. Per se sind das natürlich schon ganz schöne Größen, 30 kW und mehr, das macht schon Spaß, das macht auch den Solateuren mehr Spaß. Aber es ist halt pro Wohneinheit dann doch ein überschaubarer Wert. Ja. Michael hat es gerade noch angesprochen, was aus unserer Sicht sehr attraktiv ist tatsächlich die Nutzung des Stroms für eine Wärmeanwendung. Die Wärmepumpen sind ja gerade heiß diskutiert. Du hast ja gerade auch erwähnt, dass du jetzt dann umstellst auf eine Wärmepumpe. Das ist gerade sehr heiß diskutiert, dieses Thema. Das ist auch, denke ich, eigentlich das Vernünftigste, weil damit ja der Strom am intelligentesten genutzt wird. Aber es geht auch tatsächlich eine Stufe tiefer, simpler, auch vielleicht ein bisschen dümmer, nämlich der klassische Heizstab. Auch das ist ein Thema, was wir untersuchen. Und das ist eben, was die Kosten angeht, eigentlich ein sehr effizienter Ansatz. Insbesondere wenn vielleicht das Gebäude nicht als Ganzes so hoch saniert werden kann, dass es eine Wärmepumpe verträgt, weil das ein gewisser Wärmestandard, Dämmstandard ja doch eigentlich normalerweise sinnvoll ist, dann kommt es zu so einer, sagen wir mal, so einer Zwischenlösung, dass tatsächlich immer noch teilfossil geheizt wird, dass man aber zum Beispiel dann eben im Sommer sehr wohl mit erheblichen Erträgen der PV-Anlage die Warmwasserbereitung komplett umstellen kann und möglicherweise auch so ein bisschen zuheizen kann. Und dann hätte man auch oder hat man auch schon Erhebliches geschafft.
Genau das habe ich auch noch zugeordert bei meiner Heizung. Der Servicemensch war da und da hatte ich mich unterhalten, ob man nicht auch einen Heizstab in den Warmwasserboiler noch reinkriegt. Und genau den habe ich jetzt noch bestellt und der fängt zum Glück bei 500 Watt an und kann man dann halt gewisse Stufen zuschalten, dass man perfekt den Solarstrom reinkriegt. Mhm. Und Vorteil ist, die Wärmepumpe taktet dann nicht, weil man kann sie im Sommer eigentlich fast komplett ausschalten erstmal.
Genau, im Prinzip das, was du gesagt hast. Also das ist dann eine sehr effiziente Methode, also auch kostentechnisch sehr effiziente Methode. Also macht absolut Sinn, insbesondere wenn man dadurch eben einen fossilen Energieträger schneller verdrängen kann. Im Einfamilienhaus kann man vielleicht schon relativ schnell weit springen, aber wir erleben halt doch viele verschiedene Mehrfamilienhaussituationen. Und bis man dort dann einen Dämmstandard erreicht, das kann oft ein erheblicher Aufwand sein. Da ist es ja tatsächlich so, dass diese Energieerzeugung, von der wir hier reden, die erneuerbare Energieerzeugung, verhältnismäßig kostengünstig ist, wenn man das mit anderen Aufwendungen vergleicht. Also wenn man jetzt von so einem Mehrfamilienhaus sämtliche Fenster auswechseln möchte oder muss, dann redet man mindestens von den gleichen Kosten. Also so gesehen ist das sogar eine sehr günstige Methode.
Sie ist auch deshalb günstig, weil natürlich die Amortisationszeit von so einem Heizstab ja sehr, sehr viel schneller ist, wegen der geringen Anschaffungskosten im Vergleich jetzt zu einer normalen Wärmepumpe. Was haben wir mal ausgerechnet? Fast 30, 40 Jahre, je nachdem, wie der Strompreis, welchen man da bezieht.
Ja, ich hatte mal ein Angebot gehabt von einer Warmwasser-Wärmepumpe. Es war 40, 50 Jahre Amortisationszeit. Und so ein Heizstab, weiß ich nicht, der kostet jetzt 400 Euro, noch ein paar Schaltbausteine vor in irgendein Shelly oder so zum Regeln und gut ist.
Den Shelly wirst du jetzt aber nicht für die Wohnungsbaugesellschaft nehmen, bin ich mir sicher.
Nee, das ist was für Schrauber, ne? Für uns, Thilo.
Also man sieht als Resümee, auch für das Mehrfamilienhaus lohnt sich PV. Und egal, ob das jetzt der PV-Strom dann für die Heizungsunterstützung genommen wird, es reduziert auf alle Fälle unseren CO2-Abdruck.
Das auf alle Fälle. Das ist immer drin. Wir fangen tatsächlich typischerweise mit dem Thema Volleinspeisung an, weil auch das wäre eine Option, also dass man tatsächlich den Strom finanziell gar nicht im Gebäude nutzt. Das ist dann verwaltungstechnisch eine sehr einfache Geschichte. Für manche Situationen ist das sogar nicht dumm, weil, wie gesagt, eben Verwaltungstechnik oder Verwaltungsaufwand minimal ist. Was man sich immer zugute schreiben lassen kann, ist, dass dieser Strom tatsächlich eben fossil erzeugten Strom verdrängt. Strom macht sich's einfach, der fließt einfach immer dahin, wo er gebraucht wird, zum nächstgelegenen Verbraucher. Ob da jetzt ein Zähler dazwischen hängt oder nicht, das ist dem Strom wirklich völlig egal. Also physikalisch wird der Strom praktisch wirklich im Gebäude auch verbraucht. Ob er entsprechend dem zugerechnet wird, dem einzelnen Nutzer, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber der ökologische Effekt bleibt eigentlich immer der gleiche, ob es ein Mieterstromkonzept ist, ob es Überschusseinspeisung ist oder ob es Volleinspeisung ist. Also da kann man immer einen Haken dran machen. Deswegen ist auch unser Plädoyer eigentlich grundsätzlich immer das, so viel wie möglich aufs Dach, weil man damit einfach die Energiewende am meisten nach vorne bringt.
Ich meine, das ist ja wirklich egal, ob ich den Strom, den verbrauche ich eh selber, wenn der von der PV-Anlage vom Dach kommt. Es wird nur anders finanziell gerechnet halt, ne?
Da kann natürlich dann, genau, also das ist dann das Thema, das ist dann auch wieder etwas, was wir dann durchexerzieren, wer profitiert wie von dem Strom. Aber da muss man eben tatsächlich auch immer die Aufwände dagegen stellen. Neben dem Invest ist es eben dann auch die Geschichte, wie man das im Betrieb darstellt. Und der Mieterstrom, der ja eigentlich schön wäre, weil dann auch die einzelnen Nutzer davon profitieren, hat halt derzeit noch ein bisschen die Problematik, oder was heißt ein bisschen, das ist sogar gewaltige Problematik, dass es mit einem nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand verbunden ist. Und das scheuen dann doch sehr viele Vermieter. Deswegen ist es eigentlich auch so, man müsste eigentlich den Mieterstrom eher Vermieterstrom nennen, weil man muss eben, du hattest es auch gerade schon erwähnt, man muss eben die Vermieter abholen und davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist, weil die sind die Eigentümer des Dachs, die definieren das Ganze und eben nicht die Mieter. Also die muss man mit ins Boot holen, die müssen sagen, ja, das machen wir jetzt.
Das sind ja Riesenpotenziale, wenn man durch die Städte geht, die Dächer, die man hat, die sind ja eh schon alle zugebaut und wenn man das wirklich deutschlandweit oder weltweit halt nutzt im großen Stil, kann man da bestimmt das eine oder andere Kraftwerk sich ersparen damit.
Einiges ist zugebaut, aber es sind auch noch viele, viele, viele Dächer frei. Wir machen auch so Dachscreenings, wo wir ganze Städte screenen, weil eben ein Investor sagt, ich will jetzt wissen, was sind die 50 besten Dächer. Das kann ein Betreiber sein, ein Energieversorger, der dort Dächer mieten will oder einfach drauf bauen will. Thema Contracting. Oder das können Halter von großen Immobilienbeständen sein. Die wollen halt im Rahmen der ESG schon, wie Martin sagte, ihre grünen Punkte sammeln. Das ist dort der Treiber, weil die nicht selber drin wohnen und dann auch nicht von dem günstigeren Strom profitieren. Die Privateigentümer oder Wohnungseigentümergemeinschaften machen das schon aus eigenem Antrieb. Früher waren es mehr der Umweltgedanke, inzwischen ist es eher der finanzielle Gedanke, auch ein bisschen durch den Strompreisschock letztes Jahr. Das versucht wird, so viel Strom wie möglich selbst zu erzeugen, um allgemein, wo auch immer der Strom dann hingeht, weniger aus dem Netz zu ziehen. Und ja, wir decken einfach beide Zielgruppen ab, auch wenn die verschiedene Intentionen teilweise haben.
Wie sieht das jetzt nun praktisch aus? Ihr beratet die Wohneigentümergemeinschaft in der Hinsicht, dass ihr sie komplett bis zum Ende des Bauabschnittes begleitet? Oder erstellt ihr nur eine Konzeptmappe, womit dann die Gemeinschaft zu einem Unternehmen gehen kann, die das dann umsetzen? Wie funktioniert das dann genau?
Es ist in der Tat so, dass wir diese verschiedenen Schritte ein bisschen segmentiert haben. Das erste ist eben tatsächlich ein Konzept. Und das ist gerade bei einer Wohneigentumsgemeinschaft denn schon ein ganz wichtiges Thema, weil da die Meinungen oft sehr divers sind. Da gibt es absolute Protagonisten, die das unbedingt wollen, die alles in Bewegung setzen, damit da was passiert. Und dann gibt es andere, die eben genau in die Gegenrichtung zielen. Und da ist es unsere Aufgabe, überhaupt ein einheitliches Meinungsbild möglich zu machen. Also wir schaffen da die Entscheidungsgrundlage. Und da ist es doch so, dass wir, das erleben wir immer wieder, dass ich würde sagen, doch ein erheblicher Anteil, roundabout 20-30%, danach sagen, nach dieser Konzeptstudie, danke, das ist ganz interessant, aber wir machen das jetzt nicht. Es gibt anderes, was uns wichtiger ist. Deswegen haben wir das auch tatsächlich auch ein bisschen aufgesplittet. Nach dieser Konzeptstudie wird es ja dann weitergehen. Das nächste wäre eine Einholung von Angeboten verschiedener Solateure. Da begleiten wir dann wiederum auch diese Gemeinschaften. Das ist dann die nächste Stufe. Und wenn es dann zum Bau kommt, sind wir wieder auf der Seite der Wohneigentumsgemeinschaften und stellen optional eine Baubegleitung zur Seite, so dass dann dort auch das geprüft wird, was da auf final aufgebaut wird. Ganz zum Schluss gibt es dann den Betrieb, den wir nicht machen. Also gerade wenn es um das Thema Mieterstrom geht, was eben nur eine Option ist, dann braucht es aber jemanden, der das abwickelt. Da sind wir so unterwegs, dass wir dort diverse Betreiber nennen können und dort einen Kontakt herstellen können.
Also ihr bietet sozusagen auch das für die Wohneigentümergemeinschaft, das Komplettpaket an mit Betreuung, Planung und Umsetzung nachher des gesamten Projektes. Okay, Abrechnung macht wer anders, aber man kann schon sagen, wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft sich dazu entschlossen hat, kann sie zu euch kommen und dann wird sie komplett versorgt sozusagen, bis die Anlage auf dem Dach sitzt dann halt zum Schluss.
So kann man es sagen. Bisher, wenn man sich die installierte Dach-PV anschaut, ist es ja überwiegend in Süddeutschland, sind die Dächer belegt, plus NRW. Aber was jetzt gerade passiert, wir sind ja bundesweit tätig, muss man vielleicht auch noch sagen, mit 5 Standorten in Deutschland und Österreich vertreten. Was jetzt gerade passiert ist, dass eben auch Mitteldeutschland, Ostdeutschland, eigentlich überall sich die Leute regen und melden, weil die Sonne scheint überall, die PV-Module und die Dächer gibt es auch überall und deswegen boomt das Ganze gerade eben bundesweit, was uns natürlich sehr freut als hier als Komplettanbieter.
Also der Boom ist ja wirklich da. Ich war vorhin noch im Baumarkt gewesen. Da bin ich über PV-Module gestolpert. Die stehen da einfach so rum, kann man sofort mitnehmen. Jeder Kollege redet drüber im Bekanntenkreis. Also das Thema ist, glaube ich, jetzt absolut in der Bevölkerung angekommen. Und die PV-Anlage wird wie eine Heizung zu jedem Haus irgendwann dazugehören.
Das denke ich auch, dass wir über kurz oder lang tatsächlich auch so etwas wie eine Pflicht sehen. Bislang ist es ja eher das Zuckerbrot gewesen durch die erhöhten Vergütungen. Jetzt wird über kurz oder lang der Gesetzgeber wohl auch ein bisschen die Peitsche rausholen und mehr die Verpflichtung in die Gesetze schreiben. Das ist ja in Teilen schon passiert. Also da wird es weitergehen. Aus unserer Sicht als Planer, die wir da sehr intrinsisch unterwegs sind, muss ich sagen, jedes Dach, wo keine PV drauf ist, ist ein noch nicht genutztes Dach. Also insofern, es sollte wirklich auf jedem Dach passieren. Und es gibt eigentlich fast kein Argument dagegen, weil toi toi toi, die Wirtschaftlichkeit ist selbst bei mäßig guten Dächern eigentlich gegeben. Die Frage, wie wirtschaftlich ist es? Es ist nicht die Frage, ob es wirtschaftlich ist, es ist eher die Frage, wie wirtschaftlich ist das Ganze.
Ich würde sagen, das ist doch ein toller Abschluss für Leute, die Wohneigentümer sind oder Wohneigentumgemeinschaften. Hört euch diesen Podcast an. Wir verlinken euch auf unseren Shownotes nochmal den Kontakt von Frequentum oder auch noch andere weitere Links werden wir da aufführen. Verschenkt nicht die Dachfläche. Nutzt die Sonne, nehmt an der Energiewende teil. Was hätte Frequentum noch dazu zu sagen als Abschlussworte?
Ja, am Ende soll man ja immer auch einen gewissen Action induzieren. Also bei Frequentum.com haben wir so eine Kontaktseite und wir geben da so ein Versprechen ab gegenüber unseren Usern oder potenziellen Kunden. Wer dort seine Kontaktdaten eingibt, zum Beispiel eben PV dann anklickt, dass er dort gerne ein Angebot hätte, dann hat er das auch entweder am selben Tag oder am nächsten Tag und zwar kostenfrei. Das ist hier unser Versprechen und im Rahmen der beschleunigten Energiewende würden wir uns freuen, wenn noch mehr Leute in Deutschland diesen Weg gehen würden und sich PV auf dem Dach zulegen.
Okay, gebt nochmal eure Internetadresse durch jetzt.
Die frequentum.com, Frequentum wie Frequenz, .com ist wichtig, also nicht .de, sondern .com. Und dort gibt es viel zu lesen, auch viel zu Elektromobilität. Und wer, wie gesagt, ein Angebot möchte, dort ist der Reiter Kontakt dann sehr wichtig. Dort kann man direkt seine Daten abgeben.
Herzlichen Dank an die professionelle Beratung von Frequentum. Und ich sage nur, wie in jeder Sendung, nutzt die PV-Technik und nutzt die Dächer.
Machen, hätte ich gesagt. Ne? Das ist das Wichtigste. Die Umwelt wird es uns danken.
Beziehungsweise, wie Frequentum jetzt gerade gesagt hat, Action. Ne? Action ist auch schön. Also, Action in diesem Sinne. Danke, Michael. Danke, Martin von Frequentum. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Thilo und
Thorsten.
Bis dann. Ciao.
Jo, tschüss.